Ja, wenn wir den Chor heute Morgen gehört haben, dann könnte man denken, Ostern ist schon, oder wir sind mittendrin im Osterfest. Herzlichen Dank, ihr lieben Sänger. Ich denke, jeden Sonntag sollten wir Ostern feiern, eigentlich jeden Tag. Aber wir gehen nun mit diesem Palmsonntag in die Karwoche hinein und erinnern uns daran, dass Jesus das letzte Mal nach Jerusalem geht. Es kommt das Passafest und es ist seine Zeit ist nun gekommen. Er, der König, wird sich für sein Volk opfern. Das ist ganz gewaltig. Welch ein König wäre bereit, sich für sein Volk zu opfern? In den Niederlanden, unser König-Ehepaar, was wir da haben, beliebt beim Volk. Und wenn wir den Wilhelm Alexander fragen würden, sag mal, wärst du bereit, dein Leben für dein Volk zu opfern? Ich weiß nicht, ob er so spontan Ja sagen würde. Ob er sagen würde, ja, ich bin bereit. Es ist ein ganz gewaltiger Schritt, den Jesus hier tut, im Bewusstsein, im vollen Bewusstsein, dass er ja auch als Mensch diesen Weg geht und nicht nur als Gottes Sohn. Er muss hinein in das Leiden, er weiß, was auf ihn zukommt, er kennt den Weg und doch merken wir, wie innerlich ein Kampf in ihm entsteht. Er wird für ein für alle Mal als das wahre Passahlamm geschlachtet werden. Nicht nur sterben, sondern geschlachtet. Geschlachtet, so wie die Passahlämmer geschlachtet wurden, um die Sünden des Volkes hinwegzunehmen, so wird Jesus für dich und für mich geschlachtet. Das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann schaudert uns das. Und da möchte man am liebsten sagen, Herr, für mich nicht. Und doch muss ich rufen, Herr, gerade für mich. Ich brauche es, ich habe es nötig. Mein Leben ist so, dass ich ohne deine Vergebung, ohne das, was du getan hast auf Golgatha, ja nicht überleben könnte, nicht einen Tag. Jesus, das Lamm Gottes, von dem Johannes der Täufer schon sagt, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Johannes weist schon darauf hin und sagt, das ist der Werdegang, den Jesus zu gehen hat. Das ist der Weg, den er gehen wird. Und er geht diesen Weg bis zum bitteren Ende für mich, aber auch für dich. Gewaltig. Nicht begreifbar. Es ist viel los in Jerusalem. Immer wenn ein großes Fest gefeiert wird, ist man dabei. Ob es das Laubhüttenfest ist, ob es das Pfingstfest war oder das große Passafest. Das waren die Highlights in Israel und wer konnte, war mit dabei. Man legte Wert darauf, sich immer wieder zu begrüßen. Und so wie früher bei uns in Stockershorst sich die Gäste verabschiedet haben und gesagt haben, bis nächstes Jahr in Stockershorst, war es in Jerusalem üblich gewesen, dass man sagte, und nächstes Jahr wieder in Jerusalem. Das war der Gruß, mit dem man sich grüßte, wenn man auseinanderging. Man freute sich schon auf das nächste große Fest, das anstand. Und so wurde immer wieder ein ganz besonderes Fest gefeiert. Aber dass dieses Fest, dieses Osterfest, dieses Passafest ein ganz besonderes sein wird, das ahnt, glaube ich, keiner. Nur Jesus weiß, was kommt. Gott hat selber dafür gesorgt, dass Herodes da ist und Gott hat selbst dafür gesorgt, dass der Provinzhalter, der römische Provinzhalter anwesend sein wird. Aus allen Teilen der damaligen Welt kamen die Menschen zusammen. Es wurden Zelte in den Straßen aufgestellt, es wurden Zelte innerhalb der Stadt und außerhalb der Stadt aufgebaut. Es wurden an den Mauern ringsherum um Jerusalem Zelte aufgeschlagen, denn die Menschen mussten ja irgendwo auch übernachten und irgendwo bleiben. Nach einer Statistik, die Josephus in den jüdischen Kriegen uns überliefert, wurden zu der Zeit ungefähr 260.000 Lämmer geschlachtet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, wenn 10, 12, 15 Personen, die sich ein Lamm teilten, anwesend waren, dann müssten 2.700.000 Menschen in Jerusalem gewesen sein. Da geht man heute ein bisschen ab von der Zahl und sagt, da muss Josephus irgendwas falsch verstanden haben. Denn heute hat Jerusalem ungefähr 860.000 Einwohner mit den all den vielen Häusern, die heute in Jerusalem stehen. Zu der Zeit Jesu waren vielleicht 25.000 bis 30.000 Einwohner da, aber doch waren mindestens zum Passafest 150.000 bis 200.000 Menschen anwesend. Stellt euch diese Menge vor, für die Fußballer vielleicht einfach vorstellbar, zwei große Stadien so, diese Menschen auf einen Haufen in einer Stadt, da ist schon was los. Und wenn auch nur so viel oder so wenig Leute da waren, anders als Josephus das berichtet, dann sind zumindest 15.000 bis 20.000 Lämmer geschlachtet worden zu diesem Osterfest. Wie viel Blut vergossen wurde, wie viel Schreien der Lämmer gehört werden musste. Und ob es nun 20.000 oder 260.000 waren, wir merken, all das Blut, das geflossen ist, könnte niemals die Sünde des Volkes wegnehmen. Und all das Blut, das geflossen ist, könnte niemals und würde nie reichen, um die Sünde der ganzen Welt zu tragen. Und darum musste Jesus als das Lamm Gottes letzten Endes sterben. Jesus kommt, hat die letzten Tage vorher ja noch in Bethanien verbracht, im Haus des Elends, so heißt Bethanien übersetzt. Und er kommt von da letzten Endes und er wird selber der Elendste unter den Elenden. Er, der hier Lazarus das Leben geschenkt hat in Bethanien, gibt jetzt selbst sein Leben für dich und für mich. Und da sehen wir die Menschenmenge. Sie wissen nicht, welchen schweren Weg er geht. Aber Jesus tut das im vollen Bewusstsein, er geht diesen Weg. Aber zuerst lässt er sich einmal als König ausrufen über Jerusalem. Das lässt er zu. Da wehrt er sich nicht gegen und er bittet seine Jünger, loszugehen, eben diesen Esel zu holen oder dieses Esel füllen. Und diese Worte, die wir auch schon gehört haben aus Sacharja 9, Vers 9, leuchten auf einmal auf. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm reitend auf einen Esel, auf einem jungen Esel, auf einem jungen Füllen der Eselin. Ein Bibellehrer hatte mal gesagt, zuerst mussten seine Jünger lernen, einen Esel loszubinden, bevor der Herr sie losschicken konnte, die Völkerscharen loszubinden. Mancher Dienst fängt im Kleinen an. Aber damit beginnt letzten Endes der Einzug Jesu in Jerusalem. Jesus kommt nicht auf einen Streitross, wie es sich für einen König gebühren würde, sondern er kommt auf diesem Esel. Und er kommt damit ganz deutlich und bewusst, um dieser Stadt Jerusalem den Shalom zu bringen. Er bringt Jerusalem und dem Volk und der Stadt den Shalom und bietet ihnen den Frieden an. Wenn wir bedenken, diese Stadt Jerusalem oder Jerusalem, wie wir es auch nennen, hat so einen schönen Namen. Uro-Stadt, Salem-Frieden, Stadt des Friedens. Und jetzt kommt der Friedenskönig und bietet dieser Stadt den Frieden an und diese Stadt lehnt letzten Endes diesen Frieden nachher ab. Und darum wird Jerusalem auch nicht zur Ruhe kommen, bis dieser Friedenskönig eines Tages wiederkommt und neu dieser Stadt den Frieden anbeten wird. Und dann wird auch in Jerusalem Frieden sein. Bis dahin werden wir immer wieder von all den Auseinandersetzungen hören und hören müssen. Sie haben den Friedenskönig abgelehnt und sie haben den Frieden abgelehnt, den er gebracht hatte. Dabei haben seine Jünger so auf diesen Tag zugewartet. Sie waren schon, heute würde man sagen, ganz heiß darauf, dass nun endlich mal der Tag kommt, wo er sich als König offenbart. Damals bei der Brotvermehrung, da war er schon beinahe so weit, da wollte das Volk ihn zum Brotkönig machen und Jesus wollte diese Euphorie noch nicht und er wollte auch den Trubel noch nicht bei seinen Jüngern haben und schickt sie ganz schnell aufs Boot auf die andere Seite des Sees und sagt, haut ab hier. Und er zieht sich erstmal zurück. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Da wollte man ihn schon mal ganz groß herausstellen. Aber jetzt lässt er das zu. Und jetzt ist es auch die Stunde der Jünger. Welch eine Freude muss bei den Jüngern gewesen sein. Endlich ist er da, unser König, unser Messias wird anerkannt. Er zieht ein in Jerusalem. So wie der Prophet es vorher gesagt hat und alles Volk, das damals da war, sollte das sehen und musste es sehen. Ein Triumphzug, wie ihn Johannes Makkabäer schon 100 Jahre vorher erlebt hatte, als er die Juden von den Syrern befreite. Solch ein Triumphzug findet hier statt. Jesus lässt das alles geschehen. Er lässt sich bejubeln. Seine Jünger legen ihre Kleider hin, andere hieben Palmenzweige ab, heißt das so schön, und alles wurde auf die Straße gelegt und er sollte darüber reiten. Er lässt das geschehen, er lässt sich bejubeln und feiern, obwohl er weiß, dass schon kurze Zeit später alle rufen werden, kreuzige ihn. Kreuzige ihn! Weg mit ihm! Er ist nicht der Befreier. Er ist nicht der König. Und Jesus erduldet das alles. In diesem Bewusstsein reitet er ein. Solche Gegensätze kennen wir ja auch. Und ganz dicht liegt beieinander manchmal Jubel, das Hofieren und Hochheben von Menschen und das Fallenlassen. Wie waren die Medien einem voll Begeisterung, als zum Beispiel die Bischöfin Margot Käßmann zur Ratsvorsitzenden der EKD gewählt wurde. Eine große Boulevardzeitung, die schon mal geschrieben hatte, wir sind Papst, die hatte an dieser Stelle auch gleich geschrieben, die Päpstin der Evangelikalen oder der evangelischen Kirche. Margot Käßmann, die Päpstin. Und was wurde darum für ein Pompöse gemacht? Dauerte nicht lange, er hat diese gleiche Boulevardzeitung die Trunkenheitsfahrt von Käßmann aufgedeckt und sich daran geweidet. Und dann hieß es die dunkle Stunde der Bischöfin. Rücktritt, weg mit ihr. Fallen lassen, ganz schnell. Hochgejubelt, fallen lassen. So sind wir Menschen. Und manchmal hat man den Eindruck, dass wir förmlich darauf warten, auf solche Situationen, wo man etwas hochjubeln kann und dann lässt man das auf einmal ganz schnell wieder fallen und weidet sich sogar daran an den Fall der anderen. So dicht können Ruhm und Schande beieinander liegen. So nahe ist manchmal Scheitern und Erfolg. Was waren unsere Zeitungen und Medien voll 2015 bei der großen Flüchtlingswelle? Die Zeitschrift Zeit schrieb, die deutschen Menschen öffnen Türen und Herzen. Und heute? Schauen wir noch einmal auf das Volk Israel. Ein Teil nichts anderes als Schaulustige, die hier mitziehen und hier ist was los und wenn alles schreit, dann schreit man mit. Wenn alles brüllt, dann jubelt man mit. Das haben wir in Deutschland auch erlebt. Generation vor uns, zur Hitlerzeit. Das haben wir vor nicht allzu langer Zeit in Chemnitz erlebt, wo Menschen mitschreien und manchmal gar nicht wissen richtig, worum es geht. Man jubelt, man schreit mit, wenn alle schreien. Und der andere Teil, der begrüßt diesen Messias wirklich als König. Trotzdem werden sie später keine Ausrede haben, dass sie nichts gewusst hätten. Denn die Obersten haben schon ihre Pläne geschmiedet. Sie haben gesagt, alles Volk rennt ihm hinterher. Und haben damit einfach fast ein prophetisches Wort ausgesprochen. Alles Volk rennt ihm hinterher. Und so laufen sie ihm nach. Die einen folgen ihm und die anderen laufen nur nach. Es ist ein großer Unterschied letzten Endes, ob wir nachlaufen oder ob wir folgen. Und vielleicht der Anspruch heute Morgen auch in diesem Gottesdienst an uns, diese Frage, sind wir Nachläufer oder sind wir Jesus, Menschen, die Jesus folgen? Der Unterschied ist sehr groß. Auch für uns kann die Begegnung mit Jesus eine rein emotionale sein. Wie oft erlebt man das, dass bei Großveranstaltungen, evangelische Großveranstaltungen, die Menschen jubeln und ja, Halleluja und Hosianna und Herr, hilf und Herr, erbarm dich. Und auf der anderen Seite auch diese große Freude, die man mitnimmt nach Hause. Und zu Hause, der Alltag sieht dann wieder ganz anders aus. Der Alltag spricht eine andere Sprache, nämlich die Sprache, kreuzige ihn. Mit unserem Leben können wir einerseits Jesus nachfolgen oder wir können ihm nachlaufen. Ich möchte immer wieder Jesus nachfolgen. weil ich weiß, dass es etwas anders ist, dass es tiefer geht. Es gibt immer wieder Menschen, die sich ganz schnell anstecken lassen. Und es kommt darauf an, ob wir Jesus als Eroberer begrüßen, ob wir unsere Vorstellung vom Reich Gottes haben, manchmal sogar unsere eigene Vorstellung von der Gemeinde Jesu haben und sogar eine eigene Vorstellung von der Gemeinde vor Ort haben. Und dann kommt alles ganz anders und dann ist man enttäuscht und dann fällt man in ein tiefes Loch, weil es eben ganz anders war, als wir uns das vorgestellt haben. Nachfolger können damit leben. Nachfolger werden immer wieder auch dicht bei Jesus bleiben. Sie werden immer wieder da sein, wo Jesus ist und ihm folgen. Auch wenn vielleicht das ein oder andere mal anders läuft, als ich mir das vorgestellt habe. Meine Idee vielleicht von der Gemeinde war, meine Idee von dem Reich Gottes war. In der nachösterlichen Geschichte der Emmausjünger sehen wir das, wie die beiden traurig, tief traurig unterwegs sind und dann Jesus ihnen an die Seite tritt und sie erzählen ihm alles und sagen, wir aber haben geglaubt und gehofft. Und da merkt man, sie hatten ihre eigene Vorstellung vom Reich Gottes. Sie hatten eine ganz andere Vorstellung. Diese Vorstellung war ihnen wichtig gewesen und die zerbrach Ostern. Und damit ist ja auch ihr Glaube, ihre Hoffnung zerbrochen. Wie schade ist es, wenn bei Kindern Gottes so etwas zerbricht, bloß weil sie eine falsche Vorstellung vom Reich Gottes hatten oder von der Gemeinde Jesu und manchmal auch von der Gemeinde vor Ort, von unserer Gemeinde, zu der wir gehören. Lasst uns dicht bei Jesus bleiben, ihm nachfolgen. Und dann werden wir ihm immer auf der Spur bleiben. Und dann werden wir nicht enttäuscht werden oder wir werden mit den Enttäuschungen schneller fertig werden, weil wir letzten Endes Menschen sind, die nicht nur am Straßenrand stehen und Halleluja rufen. Wir können ihn begrüßen und ich lade euch dazu ein, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst zu begrüßen als den, der mein Erlöser ist, mein Herr, mein Heiland, mein Retter. Und das wieder ganz bewusst auch festmachen im Gottesdienst. Und sagen, ich möchte nicht einer sein, der nur jubelt, wenn andere anderen jubeln, sondern ich möchte auch in den schwierigen Zeiten bei dir sein. Ich möchte mit dir auch durch diese Karwoche gehen, Herr Jesus, und mal neu bedenken, was hast du für mich getan? Was hast du am Kreuz getan für mich? Noch einmal wird er kommen. Unser Herr, mit Macht und Herrlichkeit. Und darauf warten wir und daran erinnern wir uns auch an diesen Sonntag, dass Jesus noch einmal kommen wird, dass er wieder einziehen wird mit Macht und Herrlichkeit. Und dann werden wir uns freuen mit allen Heiligen zusammen letzten Endes, dass wir, die wie aus den Heiden kommen, mit dazugehören dürfen zu diesem Volk Israel. Und dann werden wir diesen König der Juden begrüßen und dann werden wir diesen König der Juden feiern und ihn hochheben lassen. Aber das können wir hier schon tun auf Erden, indem wir immer wieder anbetend vor ihm niederfallen, indem wir sagen, Herr, du bist mein Herr, mein König. Dich bete ich an. Herr, ich will keinen anderen in meinem Leben haben als dich, meinen Herrn. Komm neu in mein Leben. Gestalte mein Leben und mach mich zu einem Nachfolger. Ich lade euch ein im Gebet, laut oder leise, das zu tun. Wer möchte. Gott zwingt niemanden. Wir wollen jetzt miteinander beten. Und wenn der ein oder andere auch laut mit uns beten möchte, ich lade euch dazu ein.